Trotz vermeintlichem Waffenstillstand in Gaza schreitet der Völkermord nahezu ungebremst voran. Täglich sterben Menschen an Luftangriffen, an Hunger und an Krankheiten. Gaza ist doch immer in einem Belagerungszustand. Die lokale Infrastruktur ist nahezu vollständig zerstört. Und Hilfsgüter kommen kaum über die Grenze. Obwohl sich an der Grenze kilometerweise LKWs mit Lebensmitteln und anderen dringend benötigten Gütern stauen, werden sie nicht reingelassen. Eine Organisation, die versucht, Hilfsgüter nach Gaza zu bringen, ist die Global Sumud Flotilla. Sie versuchen per Schiff, die illegale Seeblockade zu durchbrechen und Essen, Sprit, Lehrer, Ärzte und weitere dringend benötigte Hilfe nach Gaza zu liefern. Der aus Konstanz kommende Jonathan Arnold hat diesen April an der aktuell stattfindenden Global Sumud Flotilla teilgenommen. Auf Höhe Gretas wurden sie vom israelischen Militär angegriffen. Es wurde auf sie geschossen. Seine Kameraden wurden verhaftet und gefoltert und rund 20 der Schiffe der aktuellen Flotilla wurden zerstört. Ich habe mich mit ihm getroffen, um mit ihm über seine Teilnahme der Flotilla zu sprechen. Was die Flotilla ist, warum er diese enorme Gefahr eingegangen hat, daran teilzunehmen und über den größeren Kontext von ethnischer Säuberung und Völkermord in Palästina. Du bist Jonathan Arnold.
Richtig.
Und du hast kürzlich an der Global Sumud Flotilla mitgemacht.
Richtig.
Ihr hattet das Ziel, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu liefern.
Richtig.
Willst du erstmal kurz erzählen, wer du bist und was die Global Sumud Flotilla ist?
Okay. Ich bin Jonathan Arnold, wie du gerade gesagt hast. Ich bin ursprünglich Jude. Ich bin kein praktizierender Jude, aber ich komme aus einer jüdischen Familie. Meine Familie ist aus Europa, aus Polen ausgewandert in den USA. Meine Eltern waren US-Amerikaner. Und ich bin in Spanien geboren, 1958. Mein Vater war beim Militär, bei der Luftwaffe, und die Amerikaner haben eine Luftwaffe in Madrid gebaut. Und ich bin da 58 geboren und aufgewachsen. Und ich bin Madrider. Ich meine, ich bin US-Amerikaner vom Pass und dann irgendwann auch einen spanischen Pass. Und 1983 bin ich nach Konstanz gekommen. Also, und wie ich konkret zu der Flotilla gekommen bin, wir sitzen hier und meine Frau und ich, und meine Frau auch hat eine sehr starke Gerechtigkeitsempfinden, und wo wir immer die Bilder gesehen haben, waren wir empört. Und letztes Jahr haben wir zufällig mitbekommen, dank Greta Thunberg, klar, logisch, aber es ist so, dass es diese Flotilla gab. Und weil ich Skipper bin, habe ich mir gedacht, okay, dann melde ich mich für die Flotilla. Ich bin in der Rente, das heißt, ich habe Zeit und ich kann skippern und muss ich machen. Ich kann einfach nicht rumsitzen und mir das einfach angucken. Und letztes Jahr ging es nicht, aber ich habe mich angemeldet und die haben meine Adresse gehabt. Und dieses Jahr, wo es nochmal organisiert wurde, Anfang des Jahres, haben sich bei mir gemeldet und gefragt haben, ob ich mitmachen möchte. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall möchte ich mitmachen.
Wie lief der Anmeldungsprozess?
Was
muss man da so tun?
Genau, der Anmeldungsprozess erst ist online. Und die versuchen zu finden, ob du echt bist oder ob du ein Fake bist. Ja? Und dann musst du angeben, wenn du kennst, wo du aktiv gewesen bist und was du bisher gemacht hast. Und war für mich ein bisschen schwierig, weil ich halte nicht viel von Media-Seiten. Ich hab kein Instagram. Ich habe einen Facebook-Account, aber ich benutze es nie. Ich bin seit Jahren nicht mehr aktiv. Ich war in Zeiten von Franco an der Uni in Spanien war ich aktiv. Ich war aktiv auch hier an der Uni in Konstanz. Ich war aktiv in der Friedensinitiative in den 90er Jahren, aber schon lange nicht mehr. Und. Aber es war ein bisschen schwierig am Anfang zusammenzukommen. Aber irgendwann haben sie das akzeptiert, dass mich gibt es und dass ich kein Fake bin und dass ich engagiert bin. Und dann ging es dann weiter. Dann musste ich mal verschiedene Schulungen machen, damit ich vorbereitet bin auf den Angriff, auf was auf uns zukommt. Und und dann haben sie großen Bedarf an Skipper gehabt und haben gesagt, ja, wir brauchen dich, also bitte komm mal erstmal nach Barcelona. Ich konnte am Anfang zu den Terminen nicht, aber dann haben wir uns zusammengefunden und obwohl sie die Leute schon gebraucht haben am 1. April, weil sie einen großen Bedarf hatten an Skipper, haben wir es auf 8. April verschoben. Und dann habe ich mal alle Schulungen gemacht und dann bin ich nach Barcelona am 8. April, habe ich mal zu der Flotilla zugewandert.
Ich habe so eine Frage, die so ein bisschen in Richtung geht, wie du dazugekommen bist und dann auch, was ihr und was deine Beweggründe waren und was ihr so an Training habt. Also die Flotilla hat ja eine längere Geschichte, jetzt unter verschiedenen Namen auch, aber im Grunde gibt es ja seit 2008 oder so Versuche, die Seeblockade zu durchbrechen und die wurden alle recht gewaltvoll vom israelischen Militär abgefangen. 2010 mit der Madeleine, mit der Mavi Marmara, war es besonders extrem mit 10 Toten, aber auch die anderen Male sehr gewaltvoll. Letztes Jahr auch viele in israelischen Gefängnissen verschleppt, vergewaltigt. Es gibt mehrere Vorfälle von Menschen, die vergewaltigt wurden von den Soldaten. Und letztendlich seitdem wurde die Lage wahrscheinlich eher extremer, eher gefährlicher. Thiago hatte auf Social Media gesagt, we depart on a very high risk mission. Sowohl auf der einen Seite, was dir war das wahrscheinlich alles bewusst und wie hast du dich dann trotzdem dazu entschieden, trotz all dieser Gefahren und wie wurde dir darauf vorbereitet?
Klar, es ist bewusst. Ich habe einerseits darauf gesetzt, so wie es jetzt auch passiert ist mit Saif, dass die spanische Regierung alles darauf setzt, dass die spanische Bürger geschützt werden. Das schützt natürlich nicht gegen Gewalt. Ja. Ich weiß es nicht, ich glaube, meine Frau hat sich mehr Sorgen gemacht als ich. Ne? Irgendwie habe ich das entweder ausgeblendet oder gesagt habe, nein, mir ist das Ziel noch wichtiger. Ich meine, ich bin davon ausgegangen, dass wir keine tödliche Gewalt anwenden. Ich meine, ich glaube, das wäre ein zu hohes Risiko gewesen für die IDF. Insofern habe ich darauf gesetzt, dass ich zurückkomme. Vielleicht nicht ohne Schaden, aber dass ich zurückkomme schon. Und von der GSF, von der Global Summit Flotilla, ich würde einfach GSF sagen, das ist viel einfacher, war von Anfang an immer, wo sie uns klar gesagt haben, welche Risiko wir eingehen. Und eine von den Schulungen ist, dass sie versucht haben, diese Gewaltkulisse nachzumachen. Ja, dass wir in eine laute Umgebung, dunkle Umgebung, dass wir gezwungen werden, in die Knie zu gehen. Und das haben sie versucht nachzumachen. Für manche Leute gelingt es, oder für manche Leute haben sich, ich weiß es nicht, ich bin vielleicht zu, das hat mich nicht beeindruckt. Ja, aber nichtsdestotrotz fand ich, viele Leute hat es beeindruckt, dass die GSF hat versucht, diese Kulisse nachzumachen und mit Lauten, mit Licht und so. Die haben das versucht. Ja.
Mhm. Okay. Also, ja. Okay, aber dann, also du hast sozusagen ein Webformular ausgefüllt, bist hergekommen und dann gab es Training. Wie lange habt ihr so trainiert? Wie lange waren die Vorbereitungen, bevor ihr losgefahren
seid? Also, es waren so, meistens waren online über die palästinensische Geschichte und über diese Vorgehen, non-violent Vorgehen und so. Also es waren schon diese Online-Schulungen waren schon zwei, drei volle Tage dann an Schulungen, die man dann über eine Woche gemacht hat. Mhm.
Das war online und dann in Präsenz?
Präsenz war diese Non-Violence und diese, wo sie versucht haben nachzumachen, diese Gewaltkulisse.
Also das war dann nur ein, zwei Tage oder wie?
Ja, zwei Tage.
Okay. Das heißt, in den weiteren Vorbereitungen, du bist sozusagen zu dem Zeitpunkt dazugekommen, wo die Schiffe bereit waren, ihr noch eine kurze Präsenzausbildung bekommen habt.
Die waren noch nicht ganz fertig. Also ich war in der Phase, die letzte Woche, wo ich da war, ist mir ein Boot zugeteilt worden und ich musste auch gucken als Skipper, mit meinen Co-Skipper, dass das Boot alles fertig gemacht wird, was notwendig war. Also ich war in der Woche, wo ich da war, damit beschäftigt, das Boot funktionsfähig zu bekommen.
Mhm. Okay.
Und dann die Schulungen, die ungefähr mal zwei volle Tage waren.
Mhm.
Also ich meine, wir waren voll beschäftigt die Woche, wo ich da war, bevor wir losgesegelt sind.
Mhm. Aber im Grunde eine Woche voll beschäftigt und eine Woche Online-Training.
Ja.
Okay. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern du da jetzt involviert warst. Ich habe nur so mitbekommen, dass unglaublich viele bürokratische Hürden in den Weg gelegt werden, sodass zu dem Punkt zu kommen, an dem es losgeht, schon extrem schwierig ist. Hast du da was mitbekommen? Oder
da war ich nicht involviert. Mhm. Also ich habe mitbekommen, weil ich immer mit den Kollegen gesprochen habe, vor allem mit der technischen Teil von der Organisation, weil wir natürlich auch wissen wollten, weil meine Crew auch wissen wollte, wie sieht es aus, wo werden wir Halt machen und. Und ich habe dann schon mitbekommen, dass es extrem schwierig war, welche Länder bereit waren, dass wir da Halt machen. Und Griechenland, soweit ich mitbekommen, war auch schwierig. Und mit der Türkei gab es auch Schwierigkeiten. Also Organisation, das habe ich schon am Rande mitbekommen, aber ich war nicht involviert.
Okay. Ja. Weißt du zufälligerweise, wenn du bist kein deutscher Staatsbürger. Okay, aber trotzdem weißt du, ob es die Rolle Deutschlands irgendwie jetzt Prä-Staat und dann auch währenddessen gab es von deutscher Seite irgendwie Sachen, wo versucht wurde, Steine in den Weg zu legen?
Nee, weil die das gar nicht mitbekommen haben. Mhm. Ich meine, kann ich nicht sagen.
Okay. Und dann seid ihr los. Wie war das? Wo seid ihr hin?
Es war sehr emotional. Sehr emotional. Wir sind in einen Seitenhafen von Barcelona, haben wir die Boote vorbereitet. Und dann der offizielle Start war am 14. April. Und am 13. April sind wir rüber zu dem zentralen Hafen von Barcelona, wo eine Bühne aufgebaut wurde und wo es alles vorbereitet wurde für den 14. April, für den offiziellen Start von der Flottille. Und es war sehr, sehr emotional. Es wurde sehr viel besucht. Es waren 5000 Leute. Es war eine riesige Bühne, wo es eine richtig gute Stimmung war und viel Presse. Und war sehr, sehr, sehr emotional.
Wie viele Schiffe hattet ihr zusammen? Wie viele Leute waren dabei?
Wir waren, glaube ich, so um die Über 40 Schiffe, ich kann es dir nicht genau sagen, aber über 40 Schiffe waren wir schon.
Das waren alle 40 Schiffe aus Barcelona?
Die waren die Schiffe aus Barcelona, über 40 Schiffe aus Barcelona.
Gab es noch Schiffe von woanders?
Da nicht. Wir sind da gestartet und wir haben uns auf den Weg nach Catania gemacht, aber erst zwei Tage später, weil es Sturm gab oder ja, schlechtes Wetter. Dann der offizielle Start war am 14. April, aber dann sind wir wieder in den Hafen eingelaufen, wo wir dann zwei Tage später dann gestartet sind. Und dann sind wir nach Catania, wo es, ich glaube, 18 weitere Schiffe von den Italienern vorbereitet wurden. Das heißt, wir sind eine Woche nach Catania und dann an Catania sind wir am 22. April angekommen, in den Hafen von Augusta. Und da wurden die restlichen Schiffe vorbereitet. Und die Schiffe, die, wo wir mal in der Woche Schwierigkeit gehabt haben, sind repariert worden. Und dann am 26. April sind wir alle losgegangen. Ich glaube, da waren wir um 58 Schiffe.
Dann alle zusammen von Catania?
Von Catania los, okay. Genau.
Okay. Okay, was, also 58 Schiffe, größte GSF überhaupt. Mhm. Was hattet ihr so dabei an Hilfsgütern?
Wir haben in unserem Schiff haben wir Medizin und Schulmaterial. Ungefähr 200 Kilo.
Schulmaterial?
Ja, also so Rucksäcke für Kinder und Bücher und Hefte und Kuli und so Schulmaterial für Kinder.
Okay. Ja, vielleicht als Kontext, einfach das auch frei gesagt ist, in Palästina, in Gaza herrscht extreme Hungersnot, über 1 Million Menschen gerade von katastrophalem Hunger betroffen, laut der UN. Jedes dritte Kind unter 2 Jahren leidet unter akuter Unterernährung. Ja, und gleichzeitig stauen sich an der Grenze kilometerweise Lastwagen und ihr habt jetzt das Ziel, diese Seeblockade zu durchbrechen und Hilfsgüter hinzuliefern und Schulmaterial.
Ich meine, das ist klar, dass es ein Tropfen im Ozean ist. Und es ist klar, dass das, was wir liefern können, es nicht viel bringt. Es geht darum zu zeigen und diese Blockade durchzubrechen, damit mehr kommen konnte. Ich habe die unangenehme Erfahrung machen müssen, von Open Arms gerettet werden zu müssen.
Open Arms ist ein Schiff?
Open Arms ist eine spanische Organisation, die im Mittelmeer Leben rettet. Mhm. Und zwar viele, viele Flüchtlinge. Ja, und die haben ein Schiff. Das ist ein alter Schlepper. Mhm. Und diese Open Arms Schiff hat uns auf hohe See gerettet. Mhm. Ja, das war nicht geplant. Mhm. Aber Open Arms, ich habe, wie gesagt, die unangenehme Erfahrung, aber dafür habe ich mal eine sehr emotionale Erfahrung miterleben dürfen und diese Leute kennengelernt zu haben, mhm, von Open Arms. Mhm. Die hatten schon 2024 mit Israel hatten sie einen Korridor aufgemacht. Und das war ein Korridor, was sie mit Israel vereinbart hatten. Ich glaube, die erste Lieferung ist gut gelaufen. Bei der zweiten Lieferung haben sie bombardiert. Und sieben von den Freiwilligen sind gestorben. 2 Schweden. Und ich weiß nicht genau was. Und dann haben sie es eingestellt.
Mhm. Die Lieferung lief über Schiff?
Ja. Da gibt's, guck mal in den Open Arms, gibt's Dokumentation, wo das Open Arms Schiff einen Pallet oder einen riesigen, weiß nicht wie viele Tonnen, abschleppt und nach Gaza brachte. Ich glaube, es war 2024. Mhm. Und dann haben sie es eingestellt, weil die konnten das nicht zumuten, dass Freiwillige sterben. Mhm. Und ja, eben, ich meine, im Prinzip, es ist ein Tropfen Ozean, aber es ging darum, dass man Kanäle aufmacht, um Güter oder Hilfe nach Gaza zu bringen.
Mhm. Ja, der eine Riesenpunkt von der Sumud-Flotilla ist, Essen und andere Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Der andere Punkt, der viel auch betont wurde auf Social Media, ist, die Mobilisierung an Land wieder in Gang zu bringen gegen den Genozid. Und gerade letztes Jahr, 2025, bei der Sumud-Flotilla, ich habe das Gefühl, es funktioniert, hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Mobilisierung war davor schon groß und dann hatte dann als Reaktion auf die Flotilla gab es dann Generalstreik in Italien und Spanien und dann ein bisschen später gab es dann noch den Hafenarbeiterstreik rund ums Mittelmeer. Und jetzt waren wir so ein bisschen in der aktivistischen Flaute oder in der Protestflaute. Und die Sumud-Flotilla hatte das Ziel, auch das wieder aufleben zu lassen. Hattest du da irgendwie Kontakt mit irgendwie, weißt du, was so gemacht wurde, um das wieder in Gang zu bringen?
Leider nicht. Ich meine, wir waren so voll beschäftigt mit dem, dass ich mich nicht damit beschäftigt habe. Ich weiß, dass ein Teil davon ausgerichtet ist auf dauerhafte Unterstützung innerhalb von Gaza, Mediziner zu bringen, Schule und Lehrer da zu bringen. Aber wir waren so weit mit beschäftigt mit dem, dass ich da mit nicht beschäftigen konnte.
Okay, ja. Ich hatte so ein bisschen danach das Gefühl, dass zuerst war ich enttäuscht und dachte, dass es nicht so funktioniert hat. Aber jetzt habe ich gestern gesehen, dass für kommenden Montag in Italien Generalstreik angekündigt ist. Und sie in der Ankündigung sagen, sie folgen dem Aufruf von der Global Sumud-Flotilla. Also scheint doch irgendwie wieder ein bisschen was in Gang gebracht zu haben.
Ich meine, das ist natürlich auch ein Ziel, dass wir müssen, dass die Aufmerksamkeit wieder erlangen. Ne? Das ist so wie es klingen mag. Ich meine, es geht von den Köpfen mit Iran und mit denen und dieses Völkermord, dieses Genozid in Gaza, hat sich überhaupt nichts geändert. Ja, und da muss es in den Köpfen, wenn es so wirkt, in Spanien oder auch viele von den, es ist in den Medien, aber vielleicht spricht man auch mal drüber, in den Medien in Deutschland ist es gar nichts, aber die Kontakte, die ich habe, meine Freunde, die sind, ich habe in die Folgen und die sind alle daran interessiert und das, ich glaube, es sind viele Leute hier in Deutschland, die trotz Angst auf diese antisemitischen Ecken gedrängt zu werden, die machen trotzdem mit. Ja. Vielleicht, ich kann das unbekümmert machen, weil ich Jude bin, also es ist schwieriger, mich als Antisemit zu bezeichnen, aber ich kenne viele Leute, viele.
Hm. Ja. Und selbst bei Juden schafft Israel es ja, sie als Antisemiten zu markieren.
Ja, also habe ich schon mitbekommen, ja.
Einfach alles absurd. Noch ein bisschen
andere. Übrigens, die Palästinenser sind auch Semiten. Also Antisemit, der Palästinenser gegen Palästinenser ist auch Antisemit.
Ja. Ja, ich weiß nicht, inwiefern du da involviert warst. Ich meine, irgendwie, die Flotilla ist ja so, hatte so relativ breite Ziele. Ich habe noch irgendwie Videos gesehen, wie sie versucht haben, Containerschiffe, die Waffen nach Israel liefern, auf hoher See zu blockieren, ein bisschen erfolglos. Warst du da noch irgendwie, hast du da irgendwas
bekommen? Ja, ich war voll dabei. weil im ersten Mal, ich meine, im Prinzip ist es auch kein erklärtes Ziel. Ich meine, das ist eigentlich das Zählrecht. Wenn wir als Flottille unterwegs sind, wir haben die Vorfahrt. Wir wollen sie nicht stören, weil das wäre im Prinzip wäre gegen, wollen wir dann gegen die Seerecht verschießen. Aber wir haben das Seerecht als Segelboote dahin zu fahren. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben es erstmal bei der MSC Maya gemacht. Wir waren zu spät dran und die Aktion, wo wir von der israelischen Militär gestört wurden, haben sie gerade ausgenutzt gehabt, dass wir auf dem Weg waren in internationalen Gewässern, um durch diesen Weg zu kreuzen von einem Schiff. Ein israelisches Schiff.
Also das ist dann der Moment, wo die israelische Marine euch gestoppt hat.
Genau.
Final.
Ja.
Okay. Können wir gleich dazu kommen. Noch eine Frage vorher. Wie war der Weg? Wurde die ganze Zeit von Drohnen verfolgt? Gab es irgendwie da schon irgendwie Angriffe? Wie habt ihr euch versucht zu schützen?
Also schützen ist eigentlich, kannst du kaum. Ich meine, wir haben schon Drohnen gesichtet, aber teilweise ist auch, wenn du 50, 60 Boote hast, da gibt's auch mal ein bisschen eine Psychose oder eine Psychose, eine Drohnenpsychose, wo du überall Drohnen siehst, ja. Und ob es ein Flieger oder es eine Drohne oder dies oder jenes. Aber im Prinzip, ich habe auch Drohnen gesehen. Und an dem Abend, wo es passiert ist, dann haben wir erstmal vermehrt Drohnen gesehen, bevor der Angriff stattgefunden hat.
Mhm. Okay. Also dann wart ihr auf Höhe von Kreta, als ihr dann
ungefähr 50 Seemeilen von Kreta entfernt.
Okay. So an der Grenze zwischen griechischem und internationalen Gewässern.
Nee, klar, internationalen Gewässern. Ja, die griechischen Gewässer wären 12 Seemeilen. Mhm. Wir waren schon ungefähr 50 Seemeilen entfernt. Also es war klar, Intendant und Hans gewesen.
Mhm. Okay. Ja, erzähl einfach, was ist passiert.
Also das war auf der Nacht von den 29. auf den 30. April. Und das Erste, was wir gemerkt haben, ist, dass alle Funkkanäle gestört waren. Wir konnten mal nicht mehr kommunizieren. Übrigens auch nicht Kanal 16, was für Notfallkommunikation frei sein muss. Also da kann kein Schiff mehr einen Notfall aufrufen, wenn es gestört ist. War ungefähr 9 oder 10 Uhr abends, da haben wir die erste Begegnung gehabt. Dann kam ein Schnellboot und einen Jetski auf uns zu und die haben gesagt, wir sind von der israelischen Militär und wir versuchen eine legale Blockade durchzubrechen, das wäre illegal und wir sollen stoppen. Ich war am Steuer zum Zeitpunkt, habe ich mal Ausweichmanöver geführt und haben sie ein paar Mal in die Luft geschossen. Und dann habe ich nochmal Ausweichmanöver gemacht und irgendwann sind sie dann weg. Die Frequenzen waren alle gestört, wie gesagt, aber wir hatten Internetverbindungen durch Starlink. Und dann konnten wir mit den restlichen Flottille austauschen, was gerade passiert ist. Und wir haben schon mitbekommen, dass einer der Ersten, der geändert wurde, unser Flaggschiff Saf Saf. Das war, wo Thiago drauf war, mit Saif drauf war und wo die ganze Organisation stattgefunden hat. Dann wurden wir aufgefordert, von der Organisation, von der GSF, so schnell wie möglich in griechische Gewässer zu fahren. Das heißt, wir sind direkt Osten gefahren, nach Kreta. Wir haben alle Lichter ausgemacht. Wir haben alle Segel geborgen. Wir wollten keine Fläche haben, wo sie dann ihre Laser drauf schlagen können und uns finden. Und wir sind so schnell wie möglich in Richtung Osten gefahren. Haben wir schon mitbekommen, dass über unsere Internetverbindung, dass mehrere Schiffe schon geentert wurden. Und da habe ich mal erstmal, okay, jetzt mal etwas ruhiger. Dann habe ich mal haben mit einem Wache angefangen. Ich habe Leute zum gesagt, geh mal schlafen, dann wir halten Wache. Und dann gegen 3 Uhr nachts sind sie nochmal gekommen. Dann habe ich mir alle Leute, weil auf darauf vorbereitet, das ist eine von den Schulungen, die wir auch durchgeführt haben von den GSF, dass wir darauf vorbereitet sind. Und da haben alle unsere Schwimmweste schon vorbereitet gehabt. Wir haben uns schon eine Position ausgedacht, wo wir alle sitzen wollen. Wir wollen alle draußen sitzen. Und in der Zeit, wo wir gemerkt haben, dass die auf uns zukommen, haben wir uns alle vorbereitet. Der Einzige, der unvorbereitet war, war ich, weil ich am Steuer war, ich habe keinen Schwimmwesten gehabt. Und dann kamen sie auf uns zu. Da haben sie wieder und versucht, an unseren Heck zu kommen. Dann habe ich wieder angefangen, Ausweichmanöver zu führen. Ich habe sie aufmerksam gemacht, dass das wäre eine Art von Piraterie wäre. Dass es wäre illegal, uns auf hohe See zu stoppen. Dann haben sie zweimal in der Luft geschossen und dann habe ich noch Ausweichmanövern geführt. Und dann haben sie mit echtem Feuer aufs Schiff gefunden. Das ist ein Aluboot und die haben einmal geschossen und man hat gehört, wie es von dem Schiff abgeprallt wurde. Und da war vereinbart mit der Crew, das ist auch ein Teil von den Gesprächen, die wir geführt haben vorher, um uns darauf vorzubereiten, dass wir nur so weit gehen, bis der gemeinsame Nenner ist. Ja, und der gemeinsame Nenner war, sobald es geschossen wird, dann hören wir auf. Und dann habe ich mal aufgehört, ausreichend Manöver zu führen und dann sind sie dann ans Boot. Voll bewaffnet und auf uns gerichtet. Wir haben uns aufgefordert, die Hände hochzuheben. Ich konnte die Hände nicht hochheben, weil ich am Steuer war und ich habe gesagt, ich kann nicht. Und Hände hoch, da muss jemand an Steuer und dann sind sie an Steuer gekommen und dann haben sie mir nach vorne zum Bug geführt, wo ich dann durchsucht wurde auf Waffen und musste am Bug bleiben und dann sind alle nacheinander sind durchsucht worden oder sind am Bug vom Schiff gebracht und durchsucht worden. Und dann mussten wir da am Bug, alle sieben, wir waren zu siebt, alle sieben mussten wir vorne am Bug bleiben. Und dann haben sie das Ruder übernommen und sind weiter unser Schiff gekapert und zu dem Mutterschiff oder zu dem großes Schiff von den Israelis gebracht. Dann, das haben wir schon, während wir versucht haben zu fliehen, habe ich schon gesehen, dass es in der Ferne ein großes Schiff, ein militärisches Schiff von Israel war, mit Flutlichtern und so. Man konnte das in der Ferne sehen. Und dann haben sie unser Boot übernommen. Die haben den Ruder übernommen und haben uns auf unserem Boot dahin gebracht. Als wir dort angekommen sind, habe ich gesehen, dass es andere von unseren Segelbooten rumlagen. Es war dunkel. Ich habe sie nicht konkret gesehen, aber ich habe die Masten gesehen. Ich habe die Lichter auch gesehen. Und an den, wo wir schon da angekommen sind, auf einmal sind sie alle von unserem Boot, sind sie alle ausgestiegen, die sind in ihren Schnellboot gegangen und haben unser Boot wieder frei, war dann unser Boot wieder frei, haben gesagt, wir sollen wegfahren, wir sollen in Richtung Westen fahren, aber nicht in Richtung Osten, weil sonst wollen sie nochmal kommen und dann sind sie weg. Und dann war unser Schiff wieder frei. Von alle 22 Booten, die gekapert wurden, von denen drei untergegangen sind, waren wir das einzige Schiff, wo die Leute nicht auf das Kriegsschiff gebracht haben. Wir wissen bis heute nicht, warum.
Also ihr wart sozusagen direkt am großen Kriegsschiff, aber es wurde dann da wieder gehen gelassen. Und auch nicht der Motor zerstört und die Segelanlage zerstört. Und
wir haben viele Kabel durchkappt. Die haben alles verwüstet in den Räumen. Die haben unsere Anlage, unsere Starlink-Anlage durchgeschnitten und unsere Solarpaneele aber das Boot lief noch und die Segel waren noch da. Und dann haben sie gesagt, wir sollen weiter. Wir sind weitergefahren, wir sind erstmal in Richtung Süden gefahren, dann in Richtung Westen, aber dann haben wir in der Tat...
Süden und Westen heißt in dem Fall auf schnellsten Weg nach Kreta oder nee, Süden nee, ist die andere Richtung?
Osten. Osten. Okay. Also wir sind erstmal in Richtung Süden gefahren, damit weg von dem von den Kriegsschiffen und dann sind wir weiter nach Kreta, in Richtung Kreta gefahren. Aber dann haben wir in der Tat ein Problem mit dem Motor gehabt. Der ist nach einer Stunde ist der Motor ausgegangen. Und dann waren die Frequenzkanäle waren wieder frei und dann haben wir ein Notsignal ausgesetzt. Kanal 16, Mayday, Mayday, Mayday. Und die wollten von uns wissen, was wir wollten. Und sagte ich, ja, wir sind gekappelt worden, wir sind geändert worden. Ja? Und ja, aber wie können wir helfen? Und sagt, ja, helfen, jetzt kann man nicht helfen, aber die haben überhaupt kein Interesse daran gehabt.
Also das war Kontakt mit der griechischen Küstenwache.
Genau, Kontakt mit der griechischen Küstenwache. Und dann ungefähr etwa eine Stunde später ist ein Kriegsschiff gekommen von der Griechen. Mir aufgefallen später in einem Gespräch mit dem griechischen Rechtsanwalt, den Heraklion, 50 Seemeilen. Und das Boot ist eine Stunde nach dem Aufsetzen von dem gekommen. Das Boot kam nicht aus dem Hafen. Das schafft das Boot nicht. Das Boot war unterwegs. Und das Boot war in der Nähe. Weil wenn er nur eine Stunde entfernt war, der war in der Nähe. Also jeder kann eine Schlussfolgerung machen, wie er will. Ja. Ich werde keine Schlussfolgerung ziehen oder ich werde hier keine Schlussfolgerung. Aber das Boot war in der Nähe. Das griechische Boot war in der Nähe. Wir sind dann, weil wir in internationalen Gewässern waren, und weil es absolute Flaute gab, haben wir unser Schiff und Begleitschiff von Open Arms haben darum gebeten, dass er uns abschleppt.
Also das Kriegsschiff war dann wieder weg?
Ja, die haben gesagt, wir können nichts machen. Ich meine, man sollte eine Küstenwache, weil das war ein Kriegsschiff, das war nicht von der Küstenwache. Und dann haben sie jemanden von der Küstenwache geholt. Der von der Küstenwache kam zwei Stunden später und da habe ich gesagt, was braucht ihr? Wir müssen weg. Ich meine, wir haben Angst. Und dann, ja, die können nichts machen. Und dann haben sie mehr oder weniger gesagt, wir müssen einen Abschleppdienst selbst organisieren. Okay. Und dann haben wir unser Begleitschiff Open Arms darum gebeten, dass sie uns mal aus dieser Lage rausholt, weil wir noch Angst hatten, dass die israelische Militär noch in der Nähe war und wollten so schnell wie möglich in griechischen Gewässer fahren. Und das, dann haben sie uns abgeschleppt. Und auf dem Weg nach Kreta, dann in der Nacht, hat der Kapitän von Open Arms zwei andere Schiffe mit abgeschleppt. Und einmal, das war ein Segelboot, die Trinidad. Die Trinidad ist ein Segelboot, was zwei Tage später von Catania losgesegelt ist, weil sie noch repariert werden musste. Und die Trinidad, das war ein Schiff um die 40 Fuß, die ist durch diese ganzen Friedhof an Segelboote durchgesegelt, wo sie alle so rumgedumpelt sind.
Also die Schiffe von der Flotilla, die alle zerstört wurden.
Genau.
Was wurde da gemacht? Da wurden die wurden auch geentert, die Motoren zerschossen, die Segel zerstört.
Ja.
Und dann die Crew aber in dem Fall verschleppt.
Genau. Und auch Open Arms hat viele von den Schiffen gefunden, besucht. Unser Mutterschiff, die Saf-Saf, war komplett zerstört, Motor zerstört, Salz, Zucker reingeworfen, alles kaputt gemacht. Und die Leute waren weg.
Also dann die ganzen Schiffe wurden dann einfach zurückgelassen in einem kaputten Zustand und die Crew war auf dem Kriegsschiff und wurde verschleppt.
Und einer hat schon ziemlich viel Wasser. Und das heißt im Prinzip, dass die Bribon, eigentlich eine interessante Geschichte, dass die Bribon ist, die war, hat den unsere ehemalige König, der Juan Carlos, das war sein Regattaschiff. Und jetzt ist es auf dem Weg nach Gaza ist das Schiff untergegangen. Und dieses Schiff Trinidad hat einen Ketsch, einen wunderschönen Holzketsch, hat ihn abschleppt. Das Open Arms Begleitschiff hat dann entschieden, okay, das Sturm kam auf, wir wussten, dass Sturm aufkommt. Und dann hat Open Arms entschieden, dass es zu gefährlich ist für das Segelschiff Trinidad, das Ketsch abzuschleppen. Und dann hat der Kapitän von Open Arms entschieden, dass alle drei Boote in der Schlepptau mitzunehmen in Richtung Kreta. In der Nacht oder am Nachmittag ist es schon stürmisch gewesen. Da waren schon 1 bis 2 Meter Wellen gewesen. Da ist die Leine, das Schiff Trinidad hat die Leine sich von der Leine befreit, war eine große Aktion. Das war dann meine Erfahrung mit den Freiwilligen von Open Arms, wo ich sehr ans Herz geschlossen habe, weil ich meine, das waren Freiwillige, die ich wusste schon von Open Arms und von ihrer Erfahrung mit den Flüchtlingen im Mittelmeer, wie viele Erfahrungen sie schon gemacht haben. Aber so konkret zu erfahren, wie sie ihr Leben riskieren und Leute mitzunehmen oder in diesem Fall das Boot abzuschleppen, war sehr, sehr emotional. Ja. Und dann haben sie das Boot wieder an eine Schleppleine genommen, aber irgendwann in der Nacht, weil es sehr grenzwertig war, 3 Meter Wellen und der Kapitän von Open Arms wollte nicht riskieren, dass die Crews in dem Segelboot drin bleiben und hat alle Crews von den Segelbooten auf das große Schiff mitgenommen Und da haben wieder die Freiwillige von Open Arms eine wahnsinnige Leistung erbracht und uns von dem Boot heruntergeholt. Das war das einzige Mal, wo ich gemerkt habe, bei anderen von diesen, von Open Arms, nach all ihren Erfahrungen, dass die Anspannung war das einzige Mal. Und dann haben sie uns mal auf das große Schiff gebracht und in der Nacht ist es in der Tat so gewesen, dass der Kapitän musste sich entscheiden, von Open Arms, musste sich entscheiden, die Leine durchzukappen, weil es zu brenzlig war. Das Holzketch hat schon Wasser angefangen, Wasserbruch, war ein Wasserbruch und die ging schon langsam unter. Und da hat mal das andere Boot, das Trinidad, hat mit runtergeschleppt. Und irgendwie hat es dann mein Boot, das Tamtam, hat sich befreit und war dumpelt jetzt noch im Mittelmeer rum. Aber auf jeden Fall, es war für den Kapitän von Open Arms zu bremsen, hat mal die Leine kappen müssen.
Okay.
Und ab dem Zeitpunkt galt ich als schiffbrüchig und musste bei der Kriegspolizei angemeldet werden und ich musste zur Polizei. Übrigens, was ich nicht persönlich erlebt habe, aber ist in der Tat das von meinen Kollegen, dass die israelische Marine in griechischen Gewässern reingefahren ist und von den etwa 180 Leuten, die sie gekidnappt haben. Das ist Freiheitsberaubung auf hoher See in internationalen Gewässern. Dass sie in griechischen Gewässern gebracht haben und an die griechische Küstenwache übergeben haben. Und dass die Leute gleich deportiert wurden und dass die Kidnapper einfach freigelassen wurden. Ich meine, dass in Europa, dass Leute auf hoher See gekidnappt werden und dass ein europäisches Land das zulässt, das hätte ich nicht für möglich gedacht. Aber gut, dann bin ich mehr oder weniger, das war das Ende meiner Geschichte. In Heraklion habe ich die Leute, die von dem Israelis gekidnappt wurden, habe ich mal getroffen. Habe ich mal mit drei gesprochen. Der eine hat eine kaputte Nase gehabt. Der andere hat ein Hämatom am Bein gehabt, weil er kurz in der Nähe mit einem Gummigeschoss angeschossen wurde. Und der dritte hat einen luxierten Schulter gehabt. Also, ja, ich habe es nicht gesehen. Ich kann nicht dokumentieren, dass sie gefoltert wurden, aber ja.
Aber Sie haben es ja, also wir haben ja die Aussagen von Ihnen, die das, also von den Kidnappen, die das ganz klar sagen, dass sie gefoltert wurden.
Ja.
Also wir haben jetzt im Grunde den Fall sehr nah an Griechenland mit zumindest passiver Zustimmung der griechischen Marine, der NATO, der EU, hat die israelische Marine euch gekidnappt.
Die israelische, nicht die griechische.
Ah ja, die israelische Marine euch gekidnappt, eure Schiffe zerstört. Einen großen Teil der Leute.
Mit Gewalt, mit Waffengewalt, ja, weil ich meine, es wurde auf uns mit den Reelen geschossen. War nicht so.
Großen Teil der Leute gefoltert, gefangen gehalten und dann Saif und Thiago nach Israel verschleppt.
Genau.
Weißt du, was also sie sind jetzt wieder frei, weißt du, weißt du, was passiert ist bei ihnen?
Nicht direkt, nur was von den Nachrichten. Ja. Ich meine, dass sie ja so starkes Licht immer ausgesetzt waren, dass sie Kälte ausgesetzt worden sind, dass sie Schlaflosigkeit ausgesetzt worden sind. Aber das ist alles, was in den Medien direkt weiß ich.
Ja. Und was ich noch wichtig finde, einfach nur zum Kontext dazu zu fügen, dass sie beide gesagt haben, dass sie in den Gefängnissen, in denen sie saßen, oft Schreie gehört haben von anderen Gefangenen, dass gerade über 10.000 Menschen, 10.000 Palästinenser in israelischen Foltergefängnissen sitzen und dort systematisch gefoltert werden.
Davon habe ich Aussagen von Kollegen, die auf meinem Schiff waren, die letztes Jahr auch in dem Gefängnis waren. Also, dass sie auch das berichten. Ja.
Das heißt, es waren einige Menschen dabei, die letztes Jahr auch schon bei der
Suche dabei waren. Und ja, auch mein Boot konkret eins. Ja.
Okay. Und er war auch im Gefängnis letztes Jahr.
Ja.
Und wie lange war er da?
Ich glaube, der war nicht lange. Ich glaube, der war 2 oder 3 Tage.
Mhm. Okay. Du hast jetzt gesagt, 22 Schiffe wurden zerstört, sind zum großen Teil, wie viele sind gesunken?
3.
3 sind gesunken. Also im Grunde die 3 von euch und die anderen, die alle kaputt gemacht wurden, treiben irgendwo auf dem Meer.
Die treiben auf dem Meer. Nur 19 Schiffe treiben auf dem Meer rum, sind eine Gefahr für Leben. Okay. Ja.
Aber ihr seid mit 56 Booten losgefahren.
Ich kann dir nicht genau sagen, so grob, 56, 58, weil es gab immer wieder Schwierigkeiten, mechanische Schwierigkeiten und das Boot musste zurück oder dies und jenes. Also wir haben immer wieder diese Boote, die etwas in die Jahre gekommen sind und nicht auf dem neuesten Stand sind und haben immer wieder Probleme mit irgendwelchen Booten gehabt. Also im Prinzip, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir 58, die gestartet sind oder die wir gehofft haben, in Catania loszusegeln, aber wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt waren es weniger.
Mhm. Aber haben es auch, also wurden alle Schiffe von der israelischen Marine geändert?
Nein, nur die 22.
Was ist mit den anderen Schiffen passiert?
Sagen wir so, ich gehe stark davon aus, dass es einfach nicht gereicht hat in den eine Nacht. Eine Möglichkeit wäre, dass sie uns haben freilassen müssen, weil es war schon 4 Uhr morgens und bald wäre so ein Aufgang gewesen. Keine Ahnung. Oder keine Ahnung warum. Aber irgendwie haben sie nicht mehr geschafft. Ich meine, wenn sie mehr geschafft hätten, hätten sie mehr gemacht.
Ja, das war auch so ein bisschen, also bei der letzten Sumut-Flotilla haben sie ja erst relativ nahe an der Grenze zu
bis 30 Seemeilen
hat Gaza geändert. Und sie haben auch sehr lange gebraucht. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, ein paar mehr Schiffe und es würden Schiffe durchkommen. Jetzt waren es mehr Schiffe, dafür wurde jetzt vor Kreta schon geändert.
Aber jetzt sind wir wieder 52 Schiffe, die in der Türkei warten, um loszusegeln.
Also ein großer Teil der Schiffe ist dann in die Türkei weitergesegelt, oder wie?
Ja.
Und da ist jetzt sozusagen, wird vorbereitet auf die Verlängerung.
Da sind 5 Schiffe aus Griechenland gekommen und 12 Schiffe aus der Türkei. Und da, was ich glaube, ich darf es sagen, weil ich glaube, die haben es publik gemacht, dass es, sie werden an der Küste entlang segeln, damit sie nicht in türkischen Gewässern bleiben, bis ganz am Ende und bis bevor sie in internationalen Gewässer reingehen.
Okay, das heißt, die Sumut-Flotilla lebt weiter.
Ja.
Und ich habe auch schon ein Video gesehen, dass Saif jetzt direkt in die Türkei gegangen ist, um weiter zu koordinieren.
Das hat er vorgehabt, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, aber was ich gelesen habe, dass er das vorhatte, ja.
Okay.
Und ich gehe auch davon aus, dass der Thiago das auch macht. Dass es so schnell wie möglich von Brasilien nach Türkei auch geht.
Okay. Okay, ja, schön. Das heißt, die Flotilla ist nicht final gestoppt.
Nö.
Es gibt noch Hoffnung.
Ja, ja, und ich bete für meine Kumpels, dass die Gewalt im Rahmen bleibt. in der EDF. Ja.
Okay. Ja, eigentlich wollte ich fragen, ob es eine nächste Flottille geben wird, aber sie geht direkt weiter. Sie ist noch nicht vorbei. Das war nämlich auch so ein Punkt, wo ich immer verwirrt war, wo ich irgendwie online so ein bisschen nicht ganz klar war, ob sie jetzt vorbei ist oder nicht.
Das war eine Stimmung. Ich meine, zum Beispiel die Tatsache, dass ich zurückkomme. Ich weiß es nicht, ob ich noch ein Boot geben, wo ich hätte skippen können. Aber im Prinzip, es war eine sehr große Belastung für meine Familie. Und weil wenn du unterwegs bist, da denkst du nicht. Ich meine, es ist daran, du machst einfach mit und bist so beschäftigt, dass einfach an die Gefahren nicht denken soll. Aber wenn man hier sitzt oder wenn man zu Hause sitzt und ständig die Angst hast und nicht wissen, ich konnte mit meiner Familie 3 Tage lang nicht sagen, was Sache ist. Ja. Das habe ich mich dann entschieden, okay, für dieses Jahr alles.
Danke. Ja, okay, dann das beendet so ein bisschen den großen Teil von deinen Erfahrungen. Das ist noch so als Schluss, wir sind hier in Konstanz. Was empfiehlst du den Leuten, die hier in Konstanz sind,
also,
gegen den Genozid zu tun?
Du bist jetzt die dritte Interview. Ich habe auch Kontakte an der Uni. Ich kenne Leute, ich war auch in der Friedensinitiative in Konstanz. Südkorea ist auch interessiert. Hoffentlich kommt morgen schon in Südkorea einen Artikel drüber. Und meine Frau und ich sind voll dabei, seit wir hier sind, zu versuchen, unsere Erfahrungen zu verbreiten, mitzuteilen und so viele Leute wie möglich auf das Genozid aufmerksam zu machen. Empfehlen, gut, ich meine, wir wollen mit der Friedensinitiative wollen wir nächste Woche eine Veranstaltung organisieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es zusammen sein wird mit der Uni oder nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall für nächste Woche eine Veranstaltung organisieren.
Oh, wo du über deine Erfahrungen berichtest. Ja. Gut zu wissen. Ja, mein Thema Uni will ich noch loswerden, dass die Uni aktuell 5 Kooperationen mit israelischen Universitäten unterhält, relativ enge Kooperationen, und all diese Universitäten sehr eng verzahnt sind mit dem israelischen Militär. Und also in Israel ist ja die Vernetzung Uni-Militär sehr eng, dementsprechend kann man das eigentlich kaum noch trennen. Ja, und die Uni hier ist auf jeden Fall eng mit verbandelt.
Hm. Habe ich schon gelesen, ich habe noch einen Artikel schon gelesen. Ja, das ist...
Ja, ja, okay, ja, vielen Dank. Willst du noch irgendwas noch sagen?
Ja, ich glaube, das ist schon mehr oder weniger...
Coming. Now! Look what's coming!